Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Herzlich willkommen alle draußen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht, der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm. Heute freue ich mich ganz besonders, haben wir Herrn Roger Gothmann zu Besuch, ist Mitgründer von Textu. Roger, du wirst uns sicherlich gleich erzählen, was ihr da alles so Tolles macht. Du hast ursprünglich mal beim Finanzamt angefangen, als Diplom-Finanzwirt, genau wie ich. Und dann, ich glaube, Volkswirtschaft studiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und vielleicht meine erste Frage so, als du vielleicht das erste Mal so im Anwärterzimmer gesessen hast, vielleicht wahrscheinlich so mit 19 oder so und an einer Stulle geknabbert hast, was waren denn da überhaupt deine Berufserwartungen? Wolltest du Beamter werden oder hattest du schon andere Pläne?
Ich wollte eigentlich gar nicht Beamter werden. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf. Ich wollte gar nicht Beamter werden, sondern ich wollte studieren. Das stand für mich fest. Ich hatte nur nicht so den Plan. Meine Eltern haben gesagt, wenn du studierst, dann bezahlst du es bitte schön auch alleine. Und da kam dann irgendwie nur die Finanzverwaltung quasi in Betracht, quasi die Ausbildung im gehobenen Dienst. Und so kam das Ganze dann. Und während des Vorstellungsgesprächs wurde relativ viel so auf meinen Mathematikkenntnissen rumgeritten. Und ich dachte, oh, das ist ja hochquantitativ, wenn ich dann im Finanzamt bin. Die ganzen Rechenmaschinen werden dann da stehen und... Ja, wie du schon sagtest, als ich dann so am ersten Tag im Anwärterzimmer sah, war die Realität doch etwas eine andere.
Ja, das finde ich übrigens ganz interessant. Ich war gestern noch, habe ich meine Eltern besucht und die haben mich aus völlig anderem Kontext darauf angesprochen, wie ich zerknirscht und wütend von meinem Bewerbungsgespräch zurückkam bei der Finanzverwaltung. Ich hatte mich nämlich überhaupt nicht vorbereitet und bekam dann ganz kuriose Fragen gestellt, wie zum Beispiel der Kurs des US-Dollars mit dem Rohölpreis zusammenhängt. Also irgendein Schwachsinn und ich war davon fest überzeugt, dass ich da nicht genommen werde, aber es hat ja geklappt und damals wusste ich aber auch schon nach einem Tag, ich werde alles nur kein Finanzbeamter. Ja, jetzt bist du ja dann zunächst eine ganze Zeit in der Finanzverwaltung aktiv geworden, dann kam Textu dazu, vielleicht erzählst du zwei, drei Worte dazu und vor allen Dingen, ich finde euren Slogan ganz cool, Bye-bye Bürokratie, was habt ihr euch auf die Flagge geschrieben?
Genau, erstmal muss man sagen, dass ich, also ich habe ja auch relativ lange noch hier im Rheinland gearbeitet beim Bundeszentralamt für Steuern, wollte dann eigentlich komplett weg aus der Finanzverwaltung, weil ich doch etwas ernüchtert war und habe dann parallel VWL studiert hier an der Uni Bonn und dann im Bereich Finance in Hamburg promoviert, weil wie gesagt, ich wollte weg aus der Steuerwelt und habe dann durch einen glücklichen Zufall meine Mitgründer an der Uni Hamburg getroffen. Das heißt, wir sind offiziell eine Ausgründung aus der Universität Hamburg. Und was machen wir? Wir sind damit gestartet, dass wir das Thema Umsatzsteuer gerade im grenzüberschreitenden Onlinehandel-Kontext automatisieren. Na, da gibt es also entsprechende Transaktionen wie innergemeinschaftliche Fernverkäufe, innergemeinschaftliches Verbringen und das kann man wunderbar automatisieren, ne? Weil die Daten liegen schon vor. Das Ganze ist immer sehr klar von der Datenlage her, vom Sachverhalt her. Insofern sind wir damit gestartet. Das heißt, wir haben quasi die Daten genommen, wir haben sie steuerlich bewertet, über Entscheidungsbäume ausgewertet und dann konnten wir die Daten auch schon recht schnell an die zuständigen Finanzbehörden auch im Ausland quasi melden. Ne? Wir haben um das Steuerrecht das sogenannte Bestimmungslandprinzip und das war die Geburtsstunde von Textu.
Jetzt ist ja die Umsatzsteuer ein Rechtsgebiet, von dem ich mir als Nicht-Mathematiker, als Nicht-Informatiker, man kann Steuerrecht auch ohne betreiben und auch mit viel Freude betreiben. Das ist ein Rechtsgebiet, von dem ich mir wirklich vorstellen kann, ja, da macht die Automatisierung Sinn, weil es erstens immer sich wiederholende Sachverhalte sind, wenn es auch eine Vielzahl von Sachverhalten natürlich ist und eine Vielzahl von Sachverhaltskonstellationen, aber diese wiederholen sich immer. Und in seinem Ursprung ist das Umsatzsteuerrecht eben auch ein sehr systematisches Steuerrechtsgebiet. Was mich interessiert, ist die Schnittstelle zwischen den Unternehmern / Steuerberatern und ihrer Tätigkeit, weil das ja wahrscheinlich erstens doch durchaus eine Fehlerquelle sein kann. Was wird Ihnen tatsächlich geliefert und was muss Ihnen geliefert werden, damit Sie verantwortungsvoll verarbeiten können?
Das ist eine absolut berechtigte Frage und das bietet auch, glaube ich, viel Raum für Konflikt und Eskalationspotenzial, definitiv. Also wann können wir aktiv werden, wenn wir wirklich eine klare Sachverhalts- und Datenlage haben? Ja, das heißt, wenn wirklich jedes Tatbestandsmerkmal, was ich für die entsprechende Transaktion brauche, auch in Form von Daten da liegt. Das heißt, was wir zum Beispiel nicht abbilden, die Diskussion hatten wir gerade im Vorgespräch, sind zum Beispiel sowas wie Dropshipping, also dann quasi, um der Steuerrechtler sagt, ja, Reingeschäfte dazu oder eben auch Kommissionsgeschäfte. Das heißt, wann immer es komplexer wird, sprich, ich keinen Standard grundsätzlich mehr habe und dann auch häufig direkt auf den Unternehmer zugehen muss, um die entsprechenden Tatbestandsmerkmale noch von ihm zu bekommen. Da halten wir uns raus. Das ist nicht, sag ich mal, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, skalierbar oder automatisierbar für uns.
Ihr arbeitet ja sehr vertrauensvoll dann auch direkt mit den Beratern zusammen. Wenn man mal dich direkt fragen könnte, und du hast ja von beiden Seiten eben auch eine gute Perspektive, was könnten eigentlich so vielleicht zwei, drei Sachen Berater von Tech-Unternehmen lernen? Oder wo sozusagen wo hängen wir als Berater vielleicht auch noch ein bisschen hinterher?
Wenn ich mir quasi unsere Zielgruppe anschaue, wirklich so mittelständische Steuerkanzleien, dann sind das, glaube ich, so zwei Dinge. Das eine ist, und das hört man, sieht man in der täglichen Presse, Steuerkanzleien sind überlastet. Ja, und das sehe ich im E-Commerce ganz, ganz stark. Und eine Überlastungsquelle ist meines Erachtens das Onboarding. Das heißt, wie habe ich oder wie gestalte ich es, dass meine Mandanten von Beginn an wissen, was ich von ihnen will, welche Informationen, welche Daten ich von ihnen will. Und da können sich, glaube ich, Steuerkanzleien von Technologieunternehmen noch sicherlich ein bisschen was abschauen. Und das Zweite sind die Prozesse, dass man wirklich in Prozessen denkt. Und bei uns ist es so, das heißt, wir sind damit gestartet, nicht irgendwo zu sagen, wir wollen solche Produkte bauen, sondern wir haben gesagt, wir wollen diese Kundengruppe adressieren. Das nennt man quasi im Neudeutsch Ideal Customer Profile. Und ausgehend von dieser Kundengruppe haben wir definiert, welche Prozesse brauchen wir hinten raus, um möglichst effizient arbeiten zu können. Und ich glaube, das sind so zwei Aspekte, da könnten sich sicherlich Steuerkanzleien noch ein bisschen was abschauen.
Wenn man von der Digitalisierung von Tatbestandsmerkmalen spricht, die bei Ihnen ja auch eine Rolle spielen wird, was muss ich mir als Nicht-Computer-Mensch darunter vorstellen?
Also Tatbestandsmerkmal, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe jetzt einen Online-Händler, der verkauft grenzüberschreitend seine Produkte auch an andere Unternehmen. Ne? Sogenannter B2B-E-Commerce, der gerade sehr stark im Kommen ist und es auch noch ein bisschen vom chinesischen Online-Handel und Temu und Co. abgrenzt. Dann haben wir da ein Tatbestandsmerkmal, zum Beispiel die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Ne? Die ist ja quasi seit dem 01.01.2020 im Rahmen der Quickfixes mit materiellrechtliches Tatbestandsmerkmal im 6a USTG. Und das ist eben eine Information, die brauchen wir zum Beispiel. Und wenn ich dann häufig manchmal noch bei uns im Büro sitze, dann höre ich da regelmäßig so das Telefon klingeln von Steuerkanzleien oder Unternehmern und dann wird angerufen und gesagt, Herr Gutmann, da habe ich doch Produkte an ein anderes Unternehmen in Italien verkauft. Warum wird da jetzt Umsatzsteuer abgerechnet? Das ist doch eine innergemeinschaftliche Lieferung. Das sagt auch mein Steuerberater. Und dann sage ich häufig, ja. Der Grund ist ganz einfach. Sie haben in Ihrem Warenwirtschaftssystem oder ERP-System eben die sogenannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht sauber eingepflegt. Also das zentrale Tatbestandsmerkmal seit 2020.
Wie viel hartes Umsatzsteuerrecht ist denn in eurer täglichen Produktentwicklung drin? Und wie ist das miteinander verzahnt?
Bei uns ist es so, und das ist mir auch wichtig, ich bin dann im Herzen und im hoffentlichen Geist auch immer noch Steuerrechtler, dass eben auch die Steuerrechtler bei uns auch im Produkt mitarbeiten. Das heißt, wir haben wirklich auch Umsatzsteuerexperten, die arbeiten direkt mit dem Produktteam zusammen. Das Schöne ist aber, dass wir natürlich nicht die ganze Bandbreite des Umsatzsteuerrechts abbilden. Ne? Man stellt sich vor, so ein Produkt für 15a USTG Vorsteuerkorrektur, das wäre, glaube ich, nicht so, da würde nicht unbedingt mein Herzblut drin aufgehen. Aber das Schöne ist, wir können uns halt eben auf die entscheidenden Transaktionsarten im E-Commerce fokussieren. Ne? Das sind eben innergemeinschaftliche Fernverkäufe, das sind Ausfuhrlieferungen, innergemeinschaftliche Lieferungen und mittlerweile auch durch dieses Cross-Border-Fulfillment, was Amazon da anbietet, eben auch das Thema innergemeinschaftliche Verbringung und die korrespondierenden Erwerbe. Das heißt, vom Anwendungsspektrum ist es schon sehr, sehr fokussiert.
Wenn wir mal, ich meine, wir leben zurzeit ja in wirklich eruptiv sich wandelnden oder in einem wandelnden technischen Umfeld. Wenn wir da mal versuchen, 5 oder 7 Jahre in die Zukunft zu gucken und uns das nicht schönreden, welcher steuerliche Berater wird denn verschwunden sein oder unter massivsten Problemen leiden? Welche Leistung wird bis dahin schon ersetzt werden können? Und welche Beratergruppe wird davon profitieren?
Ich glaube, wer profitiert, und aus der Welt komme ich auch ein bisschen als Umsatzsteuerexperte, werden sicherlich die Berater für Berater sein. Also wirklich die absoluten Fachexperten. Und es gibt da diverse Studien zur Treffergenauigkeit von künstlicher Intelligenz und die wird bei weitem noch nicht bei 100% liegen in den nächsten Jahren. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, welcher Berater oder welches Beraterprofil vom Markt verschwinden wird, und das sehe ich auch bei uns direkt im Kundensupport, Das sind, ich nenne die immer gerne so die mittelständischen Kanzleien mit ihrem Bauchladen, die wirklich von der Mandatschaft her alles irgendwie abbilden, sprich den Kiosk um die Ecke, dann vielleicht noch die Apotheke in der Innenstadt und noch vielleicht ein, zwei E-Commerce-Mandate. Die können aus meiner Sicht nicht effizient arbeiten. Das heißt, die können, schaffen es weder ihre Mitarbeiter entsprechend zu fokussieren und auszubilden, noch können sie die entsprechend von effizienten Prozesse hinten raus einrichten. Also die werden meines Erachtens in absehbarer Zeit vom Markt verschwinden.
Also da wird dann aus deiner Sicht auch zunehmend eine Marktkonfrontation zwischen Tech, also bei euch nicht, ihr arbeitet ja eigentlich sehr eng mit den Beratern zusammen, aber in anderen Bereichen zwischen Tech und der klassischen Beraterschaft schon, also im Werben um Mandatsvolumen entstehen.
Ich glaube nicht, dass da, sage ich mal, so eine gewisse Wettbewerbssituation eintritt, sondern ich glaube, die Grenzen werden verschwinden und es wird auch mehr Raum für Kollaboration geben. Wenn man sich mal anschaut, so die großen Steuerberater-Netzwerke, die wir in Deutschland kennen, da gibt es auch ein ganz, ganz großes auf der Mittelstandsebene, die denken schon sehr, sehr stark in Standards und denken auch sehr stark in Standards, wie kann ich das auf die Kanzlei in Eberswalde runterbrechen, ja, dass die nicht das Rad neu erfinden muss, sondern eben eine Leistung direkt aus der Berliner Zentrale einkauft. Insofern sehe ich dann keine Wettbewerbssituation, sondern die Grenzen werden eben verschwinden, ja, zwischen Technology und der klassischen Vorbehaltstätigkeit, die der Steuerberater eben noch macht.
Ja, und vor allen Dingen muss man das ja und darf man das meines Erachtens überhaupt nicht negativ sehen, sondern es ist eine ausgesprochen positive Entwicklung. Wenn wir uns den Fachkräftemangel ansehen, um den ja gerade die Steuerberater Tränen vergießen auf der Steuerfachgehilfenebene, und die Steuerberaterinnen und Steuerberater auch selber sagen, ne, das erfahren wir immer, wenn wir jemanden empfehlen wollen, ne, übernehmen Sie dieses Mandat. Es wird ja gerade in der Steuerberatung immer schwieriger, Mandate überhaupt unterzubringen in der laufenden Beratung. Und von daher ist es ja eine unterstützende Entwicklung, der man sich gar nicht verschließen darf, aber der man sich nicht verschließen darf, weil es auch für die Steuerberaterinnen und Steuerberater eine positive Entwicklung sein kann. Nur muss man eben auch rechtzeitig auf den Zug aufspringen. Wenn ich mir jetzt mal ganz naiv vorstelle, solche Programme wie ChatGPT und ähnliches, wenn man das damit verknüpft, wird es irgendwann so sein, dass ich da meinen Sachverhalt, nicht, der Unternehmer Y in Mailand hat verkauft an den Unternehmer in den Niederlanden. Der Unternehmer in den Niederlanden hat ein Frachtunternehmen aus Deutschland beauftragt, das Produkt direkt an den Kunden in Deutschland zu liefern. Das diktiere ich jetzt in ein KI-Programm, verknüpft mit ihrer Systematisierung der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung. Wird das so sein? Und möglicherweise in welchem Zeithorizont wird das so sein?
Also den Fall, Sie den ansprechen, ich glaube, da würde ich sagen, würde ich KI sogar noch aktuell noch rauslassen, aufgrund einfach der Ungenauigkeit der Ergebnisse. Sondern da würde ich sagen, na, da habe ich klare Tatbestandsmerkmale, die kann ich einfach runterautomatisieren. Das brauche ich da gar nicht. Sondern wo KI meines Erachtens relativ kurzfristig auch schon zu einer Effizienzsteigerung führt, wenn vielleicht der Sachverhalt nicht ganz klar ist. Ja, das heißt, es fehlen irgendwelche Tatbestandsmerkmale, die der Mandant mir nicht mitgegeben hat. Da kann KI sicherlich schon helfen. Und die Frage ist halt nur, wer muss denn dahinter sitzen? Das heißt, dahinter darf nicht jemand sitzen, der einfach nur möglichst die Sachen von A nach B schieben will und sich freut, wenn alles irgendwo glatt aufgeht, sondern da muss jemand sitzen, der die entsprechende Expertise hat und auch das Große und Ganze im Blick hat und sagen kann, kann das denn da richtig sein, was da hinten rauskommt und gegebenenfalls nochmal nachhakt.
Das ist, glaube ich, auch aus meiner Perspektive, wir sind ja sehr stark auch als Berater für Berater aktiv, der effiziente Weg, KI für uns auf absehbare Zeit in Anspruch zu nehmen, das wird, wenn das gut läuft, wie so eine quasi First-Year-Associate sein, dem ich Sachen gebe, der den Sachverhalt aufarbeitet, vielleicht Sachverhaltslücken eben offenlegt und dann vielleicht sogar, wenn es eine gute KI ist, mit ordentlichem Datensatz hinterlegt, auch schon ein erstes Ergebnis liefert, das vielleicht lückenhaft ist, vielleicht total daneben liegt in einer Sache. Und dann brauche ich den erfahrenen Berater, der darauf zurückgreift und sagt, so nicht. Oder ich frage nochmal neu, mach das hier und da. Und dann fange ich mit meiner Arbeit an. Und das wird, glaube ich, auch auf absehbare Zeit in dem Bereich, wo wir tätig sind, nicht in die Konkurrenz zu den jüngeren Kollegen treten, die wir ja alle händeringend suchen. Wir brauchen alle gute Kollegen. Allerdings sehe ich da mittelfristig die Herausforderung, dass man, wenn dann auch die angehenden Steuerrechter mit diesen Tools arbeitet, dass man die wirklich auf diese Expertise-Ebene heben kann, um dann ein erfahrener Berater zu werden. Denn die die Gefälligkeit und sozusagen der Komfort, den mir vermeintlich die KI-Ergebnisse geben, geht dann möglicherweise zulasten der Erfahrungssammlung der Jüngeren. Das könnte dann vielleicht am langen Ende die größere Herausforderung sein.
Sehe ich absolut genauso. Und man muss ja sagen, wir reden ja auch viel über die Finanzverwaltung und machen auch mal so ein bisschen Bashing in diese Richtung. Die sind da schon so ein bisschen weiter, ne? Gerade was die Risikoanalysen betrifft. Ja, mittlerweile sitzen da eben Finanzbeamte, die auf die Risikosignale reagieren und dann entsprechend eingreifen, nicht mehr Fall für Fall prüfen. Nur die müssen aber auch wissen, ne? Was kann am Ende des Tages und muss am Ende des Tages da rauskommen. Du hast, Markus, was vollkommen Richtiges angesprochen. KI macht die Menschen meines Erachtens deutlich effizienter, die auch jetzt schon, sag ich mal, im oberen Quantil unterwegs waren, was das Thema Effizienz betrifft. Ja, und es wird nicht, sag ich mal, irgendwie so eine, die 450-Euro-Kraft in der Kanzlei sein, die sie dann quasi kostenlos einsetzen können. Sondern darum wird es eben genau gehen. Und ja, die große Herausforderung wird sein, dass wir eigentlich eine ganze Generation verlieren, die mehr oder weniger ihr Hirn ausschalten und dann vergessen, diese Erfahrung zu sammeln. Ja.
Ich meine, die positive Nachricht an alle ist ja, dahinter sitzt immer ein Mensch. Erstens, der muss es programmiert haben. Und zweitens, im Anwendungsbereich muss ein Mensch dahinter sitzen, der es eben kontrollieren kann. Ist das Ergebnis auch tatsächlich zutreffend, ja oder nein? Wir hatten vor einigen Wochen einen Finanzgerichtsstreit und dann rief der Berichterstatter des Finanzgerichts in Baden-Württemberg an und sagte, ja, also wir haben das jetzt mal durch die KI laufen lassen, danach müssten wir der Klage stattgeben. Wir haben es uns aber auch selber nochmal angeguckt und danach tendieren wir dazu, die Klage zurückzuweisen. Nicht? Also da sieht man ja, da wird's ja auch eingesetzt, vorbereitend eingesetzt, so muss es ja auch sein und so stelle ich es mir auch vor, aber die Endentscheidung oder die Endkontrolle muss dann eben ein echter Experte haben. Und das ist ja das, was ihr beiden jetzt gerade angesprochen habt. Wie bekomme ich dann die junge Generation auf diesen Expertenstatus, weil sie sich eine Vielzahl oder die Erfahrung aus einer Vielzahl der Bearbeitung ganz einfacher Fälle ja nicht mehr generieren kann, diese Generation. Und das wird sicherlich eine Herausforderung in der Ausbildung, so wie ich es bis jetzt erfahre, auch als Honorarprofessor an der Universität Tübingen, in der juristischen Ausbildung spielt es so gut wie noch keine Rolle. Da hinken die Universitäten natürlich noch stark hinterher, sodass da eine Lücke der Ausbildung entstehen kann, die dann problematisch wird für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die dann einsteigen.
Ja, definitiv. Und was man ja auch sagen muss, ich meine, jeder hat sicherlich schon mal ChatGPT eine Frage gestellt, dann gibt es eine entsprechende Antwort. Aber was ist denn die Quelle dahinter? Also woher hat ChatGPT das Wissen oder generative KI? Das ist ja die große Frage. Und ich meine, wir haben ja alle im Geschichtsunterricht das Thema Quellenstudium gelernt, ihr als Juristen ja sowieso. Und das ist auch das, was ich meinen Kindern immer mitgebe. Ne? Hinterfragt ihr Ergebnisse, nimmt das nicht hin, kann das wirklich sein? Und vor allem, wer speist da eben auch das Wissen entsprechend ein? Das ist, glaube ich, fundamental wichtig.
Ist auch total wichtig, wenn dann später behördliche Entscheidungen, haben wir auch schon drüber gesprochen, eben oder gerichtliche Entscheidungen entweder durch KI vorbereitet oder sogar getroffen werden, was ja absolute, also wenn die KI noch weiter ist und mit einem guten Datensatz gefüttert ist, einen Effizienzsprung mit sich bringt. Nur das eine Thema ist eben, das hatten wir auch mit Professor Kirchhoff schon andiskutiert, die demokratische Legitimation dieser Entscheidung. Weil normalerweise wird der Staat nach meinem Dafürhalten nicht in der Lage sein, ein solches Softwareprojekt ohne Einschaltung privater Unternehmen hinzubekommen. Und dann versteht man eben auch nur sehr bedingt, was dort passiert. Und das andere ist eben, wer da überhaupt dann noch in Anführungsstrichen einen menschlichen Bezug in Wertungsfragen hinbekommt. Also wenn es die Umsatzsteuer ist, da brauche ich ja noch nicht mal KI, hast du gerade, Roger, gut erklärt. Aber am Ende des Tages sind, ich meine das gar nicht so romantisch, aber menschliche Faktoren zum einen, um bestimmte Rechtsbegriffe auszufüllen, aber dann auch in der Verhandlungssituation, in der Schlussbesprechung bei der BP, hinzubekommen, diese Diskussion zu führen, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, ja, und wie gehen wir aufeinander zu. Ich meine, vielleicht bin ich da auch zu wenig fantasiereich, vielleicht wird das die KI am Ende auch noch darstellen, dass dann die Räucherstäbchen angezündet werden und Plätzchen verteilt werden. Mhm. Aber da geht vielleicht dann doch am Ende des Tages was verloren.
Absolut. Ich meine, da müssen wir uns auch vor Augen führen, wie arbeitet denn KI aktuell noch? Ne? Das heißt, wenn da gewisse Wahrscheinlichkeitsvorhersagen getroffen, dann wird das Ergebnis irgendwo ausgegeben, was am wahrscheinlichsten ist. Wenn du aber in eine Schlussbesprechung gehst, und ich war ja selber auch Betriebsprüfer quasi auf der anderen Seite, dann gehst du ja quasi schon mit einer gewissen Zielvorstellung, ne, und in den Ring und weißt, was du willst und was du nicht willst und wo du gegebenenfalls ein Stück nachgeben kannst. so klug ist eben KI nicht. Ne? Und das heißt, es muss irgendwo noch Menschen geben, kluge Menschen geben, die irgendwie dieses große Bild haben, ne? Was am Ende des Tages rauskommen will. Und ich hatte ja letzte Woche, als wir auch diskutiert hatten, mal das Beispiel unseres DSCR-Artikels genommen, ne? Wo ich die Chance hatte, quasi den Artikel in einem Steuerberaterverband zu platzieren, die mir aber gesagt haben, ja gut, da müssen Sie aber ganz schnell jetzt hier eine Zusammenfassung von 500 Wörtern liefern. Ich habe das dann so in ChatGPT reingeworfen. Und das Ergebnis war so, ja, es war ganz okay. Und hätte ich das so rausgegeben, hätten wir beide uns blamiert. Ne? Das heißt, auch da musste jemand sitzen, der weiß, was ist die Quintessenz des Ganzen. Ja.
Da kommen wir ja auch ein Stück weit auf unser Fundstück der Woche. Wir haben uns natürlich schon wenig ausgetauscht, aber ich frage dich jetzt nochmal ganz formal, hast du uns denn ein Fundstück der Woche mitgebracht?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Ich habe in der Tat ein Fundstück der Woche mitgebracht und bin auch ganz froh, dass ich das zusammen mit dir quasi erschaffen konnte. Ja? Das heißt, wir haben vor kurzem in der DSTR einen Artikel dazu geschrieben, die Frage beleuchtet, wer muss eigentlich den Kopf drin halten, sprich verhaftet, wenn Technologie, ne? Das kann generative KI sein, das kann aber grundsätzlich auch jede Texttechnologie sein, wer haftet denn, wenn die Fehler macht? Und ich glaube, diese Frage werden wir in Zukunft immer, immer häufiger sehen. Ich sehe sie in meiner täglichen Arbeit, da muss ich ganz offen und ehrlich sein, weil wo immer es Software-Technologie gibt, passieren Fehler. Und die große Frage ist dann, ja, wer hält am Ende des Tages den Kopf dafür hin?
Vor allem denke ich, normalerweise wünscht man sich, dass Produkte, insbesondere zum Beispiel KI-basiert oder generell Software-basiert, erst dann zur Marktreife gebracht werden, wenn sie eine geringe Fehlerwahrscheinlichkeit haben. Andererseits ist das ja ein laufender Prozess. Gesetze ändern sich, Rechtsprechung ändert sich. Und wenn man ein großes Kundenportfolio hat, und es schleicht sich auch nur einmal in mehreren Jahren ein Fehler ein, hat man eben einen unheimlichen Multiplikatoreneffekt. Also das heißt, es kann relativ schnell zum Großschadensereignis führen. Da haben wir in gewissen Grenzen als Berater ja unsere Haftpflichtversicherung. Das gibt's so nicht, ne? Das ist also zum einen die zivilrechtliche Komponente und strafrechtlich kann es ja dann möglicherweise auch ganz spannend werden.
Definitiv, wenn man sich vor Augen führt, also alleine wir als doch noch recht junges Unternehmen, wir schleusen so jedes Jahr ungefähr eine Viertelmilliarde an Transaktionen durch unsere Entscheidungsbäume, dass da so ein Umsatzsteuersubstrat dahinter hängt. Und wie du schon sagtest, ne, es muss ja nur wirklich ein Ausreißer sein, ein kleiner Fehler, aber der summiert sich natürlich dann über die entsprechenden Jahre. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ich glaube, da brauchen wir Standards. Ne? Ich meine, ihr seid hochreguliert. Der Bereich Text Technology, für den es noch nicht mal eine Definition gibt. Also was ist das? Wo fängt das an? Fängt das schon bei einem ERP-System an? Ist ein SAP vielleicht auch Text Technology? Und ich glaube, diese Fragen müssen wir jetzt langsam aufwerfen.
Markus, du hast ja gerade mit vornehmer Zurückhaltung gesagt, die Entwicklung derartiger Programme sei ein laufender Prozess. Also ich habe den Eindruck, dass es keine Branche gibt, wo so unfertige Produkte auf den Markt gebracht werden wie in der Softwarebranche. Wenn die Autos so gebaut würden wie Softwareprogramme, die dann tatsächlich schon an den Anwender verkauft werden, dann würden wir auf drei Rädern durch die Gegend fahren. Und vielleicht muss das ja auch so sein, weil man es gar nicht überschauen kann. Aber da würde ich mir eigentlich einen regulatorischen Prozess gerade in diesem Bereich wünschen. Inwieweit werden diese Produkte, die sie anbieten, ausgetestet?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich kann verstehen, dass das in der Außenwirkung manchmal so aussieht. Ne? Und meine Frau arbeitet ja selber in einer großen Steuerabteilung von einem MDAX-Konzern und setzt da auch diverse Software ein. Die sagt, na gut, am Ende des Tages entwickeln wir die Software fast alleine weiter. Ne? Aber zurück zur Kern der Frage. Ja, da muss es sicherlich Standards geben. Auf der anderen Seite haben wir auch eine gewisse Herausforderung, was eben dieses Thema wieder Standardisierung betrifft. Das heißt, wir entwickeln Software und die wird dann teilweise auch auf Sachverhalte angewendet, die dafür gar nicht vorgesehen sind. Da sind wir wieder auch beim Thema Kommunikation und auch in diesem Dreiecksverhältnis Technologieanbieter, Steuerabteilung, Steuerkanzleien, Unternehmer. Also das heißt, auch da müssen wir deutlich besser in der Kommunikation werden. Aber ich bin natürlich vollkommen bei Ihnen. Irgendwo brauchen wir Standards. Ob wir das jetzt Regulierung nennen, ob wir das Selbstverpflichtung nennen, da bin ich komplett offen dafür. Aber ja, wir brauchen Standards.
Es ist natürlich auch der Branche geschuldet, je nachdem, in welchem Fintech- oder Techstack-Bereich man unterwegs ist, ist ja da ein unheimlicher Konkurrenzkampf und eben auch ein Wachstumsdruck. Ne? Und die Denke ist ja häufig, wenn wir mit dem Produkt nicht da sind und als erster Player das Segment belegen, dann ist es weg. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Zielkonflikt, dass man sowieso im normalen Softwarebereich gern mal schon mal die nächste Beta-Version auf den Markt wirft und die wird dann am laufenden Herzen weiterentwickelt. Bei diesen steuerinduzierten Sachen, die eben, wie ich eben beschrieben habe, dieses hohe Haftungsrisiko auch haben, Da ist ein Unternehmen wahrscheinlich gut beraten, bevor man sozusagen sowas auf den Markt wirft, schon da eine hohe Marktreife erreicht zu haben.
Bei uns ist in der Tat so, wir testen mit ausgewählten Steuerkanzleien. Das heißt, da werfen wir nicht einmal ein Produkt in den Markt, sondern wir testen das. Ich meine, in dem Fall, den wir beschrieben haben, da geht es wirklich um Endkonsumenten. Und wie du schon sagtest, ne, da ist eine Menge Geld reingeflossen, mehrere hundert Millionen von großen angelsächsischen Investoren. Und die hatten schon die Erwartung, dass die den Markt aufrollen. Das ist meines Erachtens auch ein Markt, ich will nicht sagen, wo es heißt, the winner takes it all. Aber da wird es am Ende des Tages nicht viele Player geben, die damit Geld verdienen werden. Das heißt, ich muss sehr, sehr schnell diesen Markt aufräumen. Und das ist, glaube ich, so diese Gratwanderung, die ich hinkriegen muss, steuerrechtliche Genauigkeit, weil wir haben Steuerrecht 100% oder eben falsch. Die beiden Zustände gibt es, da gibt es nicht viel dazwischen. Und eben den Anspruch, sage ich mal, eben auch ja nicht nur dem Druck der Investoren gerecht zu werden, sondern eben auch meine ökonomischen Ziele zu erreichen.
Das ist ja auch ganz interessant. Ne? Du hast einerseits, beschreibst es ja, wie so ein Unternehmen denkt, völlig zu Recht von den Customer-Interessen, Bedürfnissen, von der Customer-Journey, Usability. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Endkunden-App hast, die wir jetzt beschrieben haben, dann geht man zunächst mal davon aus, das funktioniert als Produkt nur, wenn ich das vielleicht in 5 oder 10 Minuten abgearbeitet habe. Nun war das Produkt eben zur Bearbeitung einer Einkommensteuererklärung üblicherweise oder in der Zielvorstellung wahrscheinlich übers Handy gedacht. Ja, die deutsche Steuererklärung ist selbst für den Nicht-Selbstständigen eben schwieriger als gedacht und führt dann eben häufig zu Kompromissen, die dann auch ins Verderben führen können, jedenfalls da, ne? So wie wir das von außen gesehen haben.
Ja, das ist ja fast der gordische Knoten. Ne? Das heißt, wenn ich ein Marketingversprechen in den Markt werfe und sage, du kannst innerhalb von 5 bis 10 Minuten machst du deine Einkommensteuererklärung und kriegst im Schnitt dann diese berühmten 1.000 Euro wieder, dann kann ich auch relativ schnell ein Frusterlebnis erzeugen und die Kunden kommen nicht wieder. Ich muss sie ja jedes Jahr wieder gewinnen. Und insofern ist man da häufig auch dann, wird man durch seine eigenen ja, Versprechungen dann auch eingeholt am Ende des Tages, ja.
Vor allem da, das ist vielleicht auch etwas speziell, aber den Kunden habe ich ja im Prinzip nur einmal im Jahr. Ne? Und da entscheidet der, ob er das Abo fortführt oder nicht. Da ist es ja noch zugespitzter als in anderen Bereichen.
Ja, also der Markt ist absolut brutal. Ne? Und deswegen war für uns auch mal klar, wir gehen ab Tag 1 nur im Bereich B2B, weil Endkonsumenten ist ein ganz, ganz spezieller Markt.
Ja. Das ist ja der Endkonsument in Deutschland auch eine ganz besondere Person, möchte ich mal sagen. Nicht umsonst sind 80% der steuerrechtlichen Literatur auf Deutsch geschrieben. Und alle Vereinfachungsversuche oder Pauschalierungsversuche, die dann zur Vereinfachung führen sollen, werden von diesem Endkonsumenten, der deutschen Steuerpflichtigen oder dem deutschen Steuerpflichtigen ja nicht angenommen. Weil man ja doch gerne mit dem Finanzamt auch um die ein oder andere Quittung streitet, sich darüber auseinandersetzen möchte und wenn das pauschaliert würde, sich ungerecht behandelt fühlt. Das ist ja jetzt auch nochmal, insofern ist ja interessant, dass Sie sagen, wir sind im B2B-Bereich tätig, da gehen wir mit Profis um und müssen uns nicht dieser Psychologie aussetzen, denn ich könnte mir auch vorstellen, dass so für den Endkunden in der Mehrheit es einfach keinen Spaß macht, ganz einfach nur eine App auszufüllen und nicht zu sehen, wo man hier oder da dann beim Finanzamt doch einen Erfolg erzielt hat.
Ja, definitiv und ich meine, eines meiner ersten Erlebnisse als Finanzbeamter, weiß sogar noch Finanzanwärter, war irgendein Förster, der AFA für seinen Dackel haben wollte, ne? Und mit dem wir uns dann so ein bisschen hin und her gestritten haben. Das ist ja genau das. Und ja, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, mit Technologie das komplexe deutsche Ertragssteuerrecht so runterzubrechen. Das wird nicht funktionieren. Ne? Und da ist man dann häufig, ja, wie gesagt, wird man durch seine eigenen Marketingversprechen dann wieder eingeholt. Insofern bin ich auch in der Tat ganz froh, dann, wie Sie schon sagten, ne? Mit Profis zusammenarbeiten im Bereich B2B,
ja. Ja, vielleicht von meiner Seite noch eine letzte Frage, es sei denn, du hast auch noch Fragen. Ich habe ja über Jahre redlich immer noch meine Einkommensteuererklärung selbst gemacht, weil ich dachte, das ist so der Anspruch an mich, Diplomfinanzwirt, dass ich das hinbekomme, war ja auch nichts Großes. Und nachdem ich dann im dritten Jahr in Folge einen saftigen Verspätungszuschlag kassiert habe, habe ich es dann auch im Steuerberater gegeben. Machst du denn deine Einkommensteuererklärung noch selber?
Ich muss sagen, ich bin noch mit einer Steuerberaterin verheiratet und wir haben beide vor uns beschlossen, unser Privatleben hat das Thema Steuern nicht den Raum, den es beruflich hat. Insofern nein.
Ich glaube, das ist auch, das vielleicht auch als Anmerkung eine ganz gesunde Entscheidung. Auch ich habe meine Steuererklärungsarbeiten sofort in fremde Hände gegeben, als ich zum ersten Mal eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben sollte und das Ergebnis, genauso wie bei dir, Markus, ein Verspätungszuschlag war. Das war dann der Tag, die Entscheidung zu treffen und das war sehr früh im Beginn meiner beruflichen Karriere, die Steuererklärungsformulare nicht selber auszufüllen. Und heute sage ich, meine Lebenszeit ist begrenzt und die verbringe ich nicht mit dem Ausfüllen von Steuerformularen.
Ja, lieber Roger Gothmann, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und ja, vielen Dank an dich.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.